Manchmal suchen wir geradezu den Stress, weil wir mit dieser Langeweile auch gar nicht mehr so gut umgehen können. Dann kommen wir nach Hause, da ist nichts los, dann müssen wir den Fernseher, Netflix anmachen, Radio anmachen, irgendwie wieder beschallt werden, weil wenn wir Ruhe haben, ist das gar nicht unbedingt entspannend, weil dann kommen vielleicht auch diese nervigen Gedanken, die sagen, ah, du musst noch das tun und bist du eigentlich gut genug und schau doch mal auf deine Kindheit, wie hast du eigentlich gelebt und schau doch mal auf deine letzte Beziehung oder bist du eigentlich glücklich gerade, und diese Gedanken stressen ja auch, und dann sind wir Meister darin, diese Gedanken wegzuschieben, indem wir irgendwas tun und sei es Katzenvideos gucken.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. Stress kennen wir alle, keiner will ihn, vor allem dann nicht, wenn wir ihn merken in Form von Kopfschmerzen, Herzrasen, Schlafstörungen, Verspannungen und was es da sonst noch so alles gibt. Ihr könnt da wahrscheinlich mitreden, habt auch eine Beziehung zum Stress, sonst würden wir uns jetzt nicht hören. Auch ich bin ein Stressexperte, denn ich finde mich oft in Stresssituationen wieder, im ganz normalen Alltag. Dabei denke ich mir jeden Tag aufs Neue, heute mal ruhig. Und trotzdem, irgendwie komme ich dann wieder in diese Stressspirale. Wieso ist das so? Wieso komme ich da auch so schwer wieder raus? Das hat sich auch René Treder gefragt. Der ist aber wirklich Stressexperte bzw. Anti-Stressexperte, Psychologie studiert, ist als Coach und Dozent unterwegs, bietet Workshops und Vorträge an rund ums Thema Stress, Stressmanagement, Resilienz und Achtsamkeit. Und hat auch ein Buch geschrieben, Superkraft statt Superstress. Und da waren einige Sachen drin, über die wir zusammen sprechen wollen, damit es euch besser geht. Auch die Heimatkrankenkasse hilft euch da gerne dabei, hat einige Anti-Stress-Programme für euch, ohne dass ihr dafür den vollen Preis bezahlen müsst, erkläre ich euch aber später noch an entsprechender Stelle. Unser Experte René Treder, der kann auf jeden Fall gut in der Badewanne entspannen, bei langen Spaziergängen und bei alten Märchenfilmen, manchmal auch bei Trash-TV. Ihn selbst stresst es, an zu vielen unterschiedlichen Dingen gleichzeitig zu arbeiten. Ungerechtigkeit und Leute, die im Ruheabteil der Bahn laut telefonieren. Dabei hatte ich jetzt gedacht, bei all dem, was du schon gemacht hast und aktuell machst, dass dich eigentlich nichts mehr stresst. Dachte ich jedenfalls. Oder ist das völlig falsch gedacht?
Naja, Stress gehört zu jedem Leben dazu. Ich habe auch Stress. Also ich habe vor ein paar Tagen in einem Unternehmen einen Vortrag gehalten. Da waren mehrere hundert Leute vor mir, die ich da gesehen habe. Also viele hundert Augen und Menschen, die irgendwie ein Gesicht machen und entweder lachen oder nicht lachen oder schmunzeln, nicht schmunzeln. Und das ist natürlich auch stressig, aber auch ein schöner Stress, weil ich mich darauf gefreut habe, weil es mir Energie gibt, ja, in dem Moment auch vor diesen Leuten zu stehen und sie zu sehen. Also Stress hat ja eben auch diese Komponente, aber ich renne auch mal einem Bus hinterher oder so. Also auch diese Ebene gibt es natürlich auch.
Ja. Ja, aber war das bei dir mal anders? Also wenn du jetzt so dein Stresslevel jetzt so siehst und wenn du das vergleichst mit vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, war es da irgendwie anders, 5 Jahren?
Ich glaube, bei uns allen war es vor 10 oder vor 20 Jahren anders, weil wir inzwischen in einer Welt leben, die so viele Stressangebote macht. Also allein das Handy, das Internet, da ist ja so viel los, so viel zu sehen, aber auch sehr viel Negatives, die Nachrichten zum Beispiel, die man inzwischen ja rund um die Uhr so um die Ohren gehauen bekommt. Und das sind alles so Stressangebote, die gestiegen sind, auch dieses Multitasking. Also, dass man ganz viel parallel macht, dass man morgens im Bett schon eigentlich die privaten und beruflichen E-Mails lesen könnte, noch nicht mal die Zähne geputzt, aber man hat schon irgendein Meeting sich reingelesen. Und das sind natürlich so Stressfaktoren, die zugenommen haben. Was ich aber versuche, ist in meinem Leben nicht nur mich zu fragen, habe ich jetzt mehr Stress, sondern auch, habe ich mehr Entspannungsmomente, weil das ist ja etwas, wofür ich ganz aktiv was tun kann. So die Welt im Außen kann ich jetzt nicht großartig verändern, aber ich kann natürlich schauen, wie gelingt es mir denn im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche, eines Monats, eines Jahres, ganz gezielt Entspannungsphasen, Entspannungsmomente einzubauen und da ein bisschen zu gucken, wo ist meine Verantwortung und was kann ich gestalten?
Ja, ich glaube, nach dieser Entspannungsphasen sehnt sich der ein oder andere, der diesen Podcast jetzt hört. Und das ist ja schon mal gut. Ihr habt euch die Zeit genommen, diesen Podcast überhaupt zu starten. Das ist ja schon mal, finde ich, ein guter Schritt. Jetzt hast du in deinem Buch auch viele Seiten über eine Definition von Stress gesprochen. Für mich ist so hängen geblieben, ist schwierig, weil so jeder für sich den Stress anders wahrnimmt. Ne?
Ja, und wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe Stress, Timo, dann weißt du gar nicht so ganz genau, was hat er denn jetzt eigentlich? Also hat er ganz viele Dinge im Außen, mit denen er zu tun hat? Oder ist er ganz aufgeregt? Oder ist er vielleicht sogar energielos? Also alles Mögliche kann bedeuten, ich habe Stress. Und was man sagen könnte ist, Stress ist eigentlich eine Reaktion unseres Organismus, wenn wir in Situationen geraten, die irgendwie herausfordernd mindestens sind, vielleicht manchmal auch überfordernd. Und dann beginnt eben unser Körper eine Reaktion zu starten, in der er die Energie, die wir haben, verschiebt. Also er sagt jetzt, alles, Timo, was bei dir gerade nicht überlebensnotwendig ist, zum Beispiel die Verdauung oder auch die sexuelle Lust, das brauchst du alles gerade nicht, um dich zu schützen, wenn irgendeine Gefahr ist, das fahre ich alles mal ein bisschen runter. Und alles, was du aber brauchen könntest, um anzugreifen, zu kämpfen, wegzurennen, dich zu verstecken oder so, das fahre ich alles mal ein bisschen hoch. Das heißt, deine Herzrate wird hochgefahren, deine Atmung wird hochgefahren, deine Muskeln werden aktiviert und so verschiebt eben der Körper die Energie, so dass du handlungsfähig wirst. Und das ist die Stressreaktion, die ganz normal ist und die ja auch nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten wieder vergehen kann, wenn zum Beispiel die Gefahr vorüber ist. Die Feuerwehr, die dich erschreckt hat, dieses Geräusch oder das Auto, was auf dich zugerast ist, das ist jetzt vorbei. Oder der Vortrag oder das Interview, was du gemacht hast, das ist vorbei nach einer Stunde oder so. Und dann kannst du wieder entspannen. Das Problem ist halt in unserer Zeit, dass wir so viele verschiedene Stressauslöser haben, dass unser Körper also immer wieder dazu angeleitet wird, diese Stressreaktion intern einzuleiten und dass diese Dinge eben häufig nicht nach einer Stunde vorbei sind, sondern die beschäftigen uns über viele Wochen, Monate oder Jahre. Und gerade eben diese externen Sachen, der Krieg zum Beispiel, politische Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, vielleicht auch so eine Schnelligkeit in der Arbeit, überhaupt Veränderungen sind immer Stress für unseren Organismus. Und das ist eben die große Gefahr, dass wir in dieser dauerhaften, veränderten Energieverteilung leben. Und dann kommen irgendwann eben auch diese ganzen Stresssymptome, die man so kennt.
Ich glaube genau, dass man gerade vielleicht dann merkt, dass man Stress hat, weil der Körper eine Reaktion zeigt, die für einen auffällig ist, sage ich mal. Also ich habe Kopfschmerzen, ich knirsche mit den Zähnen, ich habe auch so eine Beißschiene, wo ich mir denke, okay, ich habe jetzt zwar eine Beißschiene, das bekämpft irgendwie, dass mein Zahn nicht ganz kaputt geht, aber die eigentliche Ursache ist damit ja nicht behoben. Aber das sind ja alles so Dinge, kannst du ein paar Symptome aufzählen, die vielleicht auch jeder irgendwie kennt oder viele kennen und wahrscheinlich auch noch individuell andere hat?
Ganz genau, also der ganze Körper wird Signale und Symptome ausstrahlen. Migräne, Kopfschmerzen, hast du schon gesagt, so nervöses Augenzucken oder Muskelzucken, Pickel, Akne, die plötzlich entstehen kann, Herpes, was dann plötzlich ausbricht, Nackenverspannungen, weil die Muskeln halt so dauer angespannt sind, Libidoverlust, Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, die wir haben. Aber auch auf der Verhaltensebene gibt's dann ganz viele Dinge. Also wir merken dann zum Beispiel, dass wir keine Lust oder Energie mehr haben, Freunde zu treffen, ins Theater zu gehen, ein Buch zu lesen, dass wir einfach so platt sind. Oder auch, dass wir dazu neigen, zu Drogen zu greifen. Also Schokolade wäre so die kleine Alltagsdroge schon. Der süße Kick, die Belohnung, die Energie. Aber dann natürlich auch so der Alkohol am Abend, der in Anführungsstrichen dabei hilft, abzuschalten, weil das Gehirn drosselt. Wir können einfach nicht mehr so gut denken, wir können nicht mehr so gut grübeln, wir können nicht mehr so gut über unsere Probleme nachdenken und deshalb greifen eben ganz viele Menschen abends zum Alkohol, um dann eben auch wieder in die Nacht kommen zu können, um schlafen zu können. Schlafprobleme sind auch ein Symptom. Also der ganze Körper zeigt uns plötzlich, dass irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und das war übrigens auch das, was die Leute in der Antike bezeichnet haben, wenn sie von Stress gesprochen haben. Sie haben gesagt, der Mensch ist nicht mehr im Gleichgewicht. Und das finde ich immer noch ein sehr aktuelles Bild, dass also die Sachen, die wir tun, nicht mehr im Gleichgewicht vielleicht sind zu der Energie, die wir haben, dass wir mehr tun, als wir Energie zur Verfügung haben und dann entsteht eben diese Hektik, diese Nervosität, diese dünne Haut, das sind dann alles diese Warnzeichen, wo wir allerspätestens jetzt irgendwie was anders machen sollten.
Ich würde erstmal sagen, es ist grundsätzlich irgendwie ein Kackgefühl, so würde ich dieses, also ich fühle mich grundsätzlich unwohl, wenn ich einen stressigen Tag habe, also dass ich möchte eigentlich, dass dieses Gefühl nicht da ist. Das soll weggehen. Ja. Das ist so ein von wegen, so jetzt gib mir und jetzt ist weg. So ungefähr. Aber ich treibe mich ja, so habe ich das ja auch wahrgenommen, selbst ja in dieses Gefühl rein durch den Alltag, den wir haben.
Genau, also wir sind oft unser größter Stressor, weil wir viele Dinge ganz gewohnheitsmäßig machen, die uns ja auch Energie kosten. Also zum Beispiel alles, was du so im Laufe des Tages in deinem Handy machst, sind ja eigentlich Arbeitstätigkeiten. Also du versuchst Dinge zu lesen, dir anzuschauen, zu bewerten, zu verstehen. Du entscheidest zum Beispiel auch, jetzt like ich das oder jetzt leite ich das an jemanden weiter. Das sind eigentlich ganz typische Bürotätigkeiten, die wir plötzlich mit dem Handy machen. Und das sind ja alles auch, da ist Energie dann weg. Also du hast vielleicht kurz gelacht oder du fandest es interessant oder so, aber trotzdem ist ja Energie weg. Du hast eine Tätigkeit gemacht. Und wenn du jetzt vor 50 Jahren gelebt hättest, dann hättest du halt im Stau oder in der Bahn oder nach Feierabend nicht am Handy daddeln können, sondern du hättest irgendwas anderes machen können. Und vielleicht wärst du dann nochmal irgendwie spazieren gegangen oder Rollschuh laufen oder was auch immer. Du hättest was gebastelt, du hättest selber einen Roman geschrieben oder so. Und so verändern eben diese vielen, vielen Gewohnheiten ja auch unser Stresslevel, und manchmal suchen wir geradezu den Stress, weil wir mit dieser Langeweile auch gar nicht mehr so gut umgehen können. Dann kommen wir nach Hause, da ist nichts los, dann müssen wir den Fernseher, Netflix anmachen, Radio anmachen, irgendwie wieder beschallt werden, weil wenn wir Ruhe haben, ist das gar nicht unbedingt entspannend, weil dann kommen vielleicht auch diese nervigen Gedanken, die sagen, ah, du musst noch das tun und bist du eigentlich gut genug und schau doch mal auf deine Kindheit, wie hast du eigentlich gelebt und schau doch mal auf deine letzte Beziehung oder bist du eigentlich glücklich gerade, und diese Gedanken stressen ja auch, und dann sind wir Meister darin, diese Gedanken wegzuschieben, indem wir irgendwas tun und sei es Katzenvideos gucken.
Es erschreckt mich so ein bisschen, weil ich finde mich in vielen Dingen wieder. Also auch beim Lesen, da habe ich mich schon bei erwischt, gesagt habe, ich müsste gefühlt schneller lesen, damit ich schneller durchkomme. Wo ich gedacht habe, wow, ist ja eigentlich der völlig falsche Weg, und wird ja auch so von dir empfohlen, Zeit nehmen dafür. Aber ich merkte bei mir so eine unterschwellige, komm, denke ich mir so, nee, also man musste das so, also das waren für mich Indikatoren, ich sagte so, okay, du bist irgendwie auf einem Weg, der nicht gesund ist. Also warum ist es nicht gesund? Was passiert denn da im Körper bei uns, bei diese dauerhafte Stresssituation?
Ja, erzähle ich dir gleich vielleicht noch genauer. Und das, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, da können ganz viele so nicken gerade, die uns zuhören, weil wir versuchen, mehr Handlungen in eine Zeitschiene zu packen. Das heißt, wir haben den Coffee to go, die Sprachnachricht, dann irgendwie noch einen Podcast, den wir dann noch halb irgendwie nebenbei hören, oder ein Video. Also wir versuchen, ganz viele Tätigkeiten in diese 24 Stunden zu quetschen. Das ist einfach zu viel. Also wir brauchen, glaube ich, wieder so ein bisschen ein mönchsartiges Leben als Menschen im 21. Jahrhundert, was auch immer das so bedeuten kann. Also weniger ist mehr tatsächlich. Ja, und was passiert bei uns im Körper? Also erstmal sind die Dinge im Außen nur ein neutraler Reiz, könnte man sich vorstellen. Das sind noch gar keine Stressoren. Also zum Beispiel begegnest du jemandem auf der Straße, mit dem du dich mal gestritten hast oder so, ne? Und du guckst und siehst, ach Mensch, da ist der Paul auf der anderen Straßenseite. Das ist erstmal nur ein neutraler Reiz. Das ist so das Erste, was immer passiert. Und dann in der zweiten Phase hast du bei dir so im Kopf einen inneren Bodyguard sitzen, der wohnt da und der versucht dich zu schützen, der versucht dich gut durchs Leben zu bringen. Und der guckt jetzt, hat denn der Timo heute ausreichende Energie, um sich mit diesem Paul auseinanderzusetzen? Hat Timo nicht jetzt noch andere Termine und muss schnell weiter? Oder wie geht's Timo eigentlich? Irgendwie vielleicht ist er ein bisschen schlapp und schon halb erkältet und gar keine Kraft, und ich könnte auch gar nichts Schlaues vielleicht sagen, denkt sich der innere Bodyguard. So, und dann wird dieser Paul plötzlich zum roten Tuch. Das heißt, dieser Bodyguard sagt, Achtung, Achtung, deine Ressourcen, deine Kräfte reichen heute nicht aus, um mit dem Paul in Kontakt zu treten. Und dann drückt quasi dieser innere Bodyguard auf so einen Buzzer, auf so einen roten Knopf, und dann wird diese Stressreaktion ausgelöst. Jetzt passiert es genau, dass Cortisol ausgestoßen wird, das Stresshormon, Adrenalin wird ausgestoßen, deine Lungen werden plötzlich ganz aktiv, dein Blutdruck steigt plötzlich. Das heißt, du bist jetzt bereit, um zu fliehen oder irgendwie vielleicht auch zu kämpfen, wenn es sein muss. Und genau das passiert jetzt. Dann entstehen auch Emotionen, die plötzlich da sind, sowas wie Angst oder Wut, so, ach, dieser Paul, ich müsste ihm eigentlich noch sagen, oder diese Angst, oh Gott, hat er mich gesehen, ist es jetzt peinlich oder so, also Emotionen, und Emotionen tragen immer eine Energie in sich, und die Energie von Angst ist ja eine ganz andere Energie als von Wut. Ja, und das heißt, das zeigt schon die nächste Phase, nämlich die Handlungsphase. Die Emotionen schubsen uns in eine bestimmte Handlung. Wenn wir Angst empfinden, dann neigen wir vielleicht eher dazu, uns zu verstecken, zu flüchten. Wenn wir Wut empfinden, sind wir vielleicht bereiter, anzugreifen und hinzugehen und zu sagen, gut, Paul, dass ich dich jetzt hier endlich mal sehe, was ich dir schon lange mal sagen wollte. So. Und dann passiert eben in der allerletzten Phase entweder die Erleichterung so, ach, jetzt habe ich es überlebt, jetzt habe ich es überstanden, jetzt habe ich das Problem gelöst, jetzt habe ich Paul endlich mal gesagt, was ich ihm sagen wollte, oder Gott sei Dank, Paul hat mich nicht gesehen und jetzt konnte ich weitergehen, und dann kommst du wieder in die Entspannung. Und das versucht dein Organismus immer wieder herzustellen, dass du in die Entspannung kommst. Der will eben wieder diesen ausgeglichenen Zustand, und deshalb ist er eben auch bereit, Umwege zu gehen und zu sagen, naja, wenn du den Paul jeden Tag siehst, dann mach doch jetzt irgendwas, dass du ihn übersiehst, ja. Also zieh woanders hin zum Beispiel, ja. Das wäre total irrational, aber das wäre eine Möglichkeit, um diesem Stress zu entgehen. Oder wenn er dich so nervt, dann kiff doch einfach jedes Mal, um total entspannt zu sein, ja. Das machen wir in unserer heutigen Gesellschaft. Also, dass wir irgendwie uns Drogen holen oder so, um wieder ein gutes Gefühl zu haben, dass das, was da genervt hat, nicht mehr da ist. Oder wir lästern mit jemandem über jemanden, um wieder in so ein gutes Gefühl zu kommen, um wieder in so eine Erleichterung zu kommen. Und das sind die kleinen Auswege, Umwege, Abkürzungen, die wir versuchen zu gehen, um uns wieder besser zu fühlen. Aber die Frage ist, hat das das Problem gelöst oder ist das Problem immer noch da? Und weil wir eben viele Probleme haben oder viele Stressoren im Außen haben, ist natürlich gar nicht so leicht, auf alle einzuwirken, und auf viele haben wir gar keinen Einfluss. Also ich kann nicht auf den Krieg einwirken, ich kann nicht auf politische Entscheidungen einwirken, ich kann vielleicht nicht mal auf bestimmte Gesundheitssachen einwirken, weil ich einfach bestimmte Gene habe, weil ich mit einer bestimmten Erkrankung konfrontiert bin und damit leben muss. Also auch das ist ja ein Teil vielleicht meines Lebens, und somit muss man eben schauen, wie kann man mit den Stressoren, die man nicht verändern kann, trotzdem irgendwie sich arrangieren.
Das heißt, dadurch, dass ich weniger in Ruhephasen komme, bin ich dann dauerhaft auf so einem Stresslevel. Du hast auch von einer VUCA-Welt gesprochen, also dass wir immer irgendwie was haben, was uns da oben hält, und wenn nicht gar drüber geht dann, oder?
Ganz genau. Und je weniger Entspannungsphasen du hast, desto eher wird ja dein innerer Bodyguard auch sagen, dem Timo fehlt Energie für das Nächste, was da jetzt schon wieder auf ihn einprasselt. Der Brief vom Finanzamt, der vielleicht keine große Sache ist, wird aber plötzlich zu einer großen Sache, weil eben Entspannungsphasen gefehlt haben, im Laufe von Monaten vielleicht sogar. Und dann sagt dein innerer Bodyguard, oh Gott, wer weiß, was die dir jetzt schicken und was du jetzt da machen sollst. Leg den Brief erstmal lieber in die Ecke, guck ein schönes Katzenvideo, hol dir irgendwie nochmal ein Weinchen und lass es dir gut gehen. So, das ist der Schutz, ja. Und in der anderen Situation könntest du sagen, na, mal gucken, was die mir schreiben. So habe ich gar keine Angst. Ich lese mir das jetzt durch, und ich habe auch ein paar Reserven auf dem Konto, selbst wenn die jetzt von mir irgendwie eine Nachzahlung wollen. Das ist gar kein Problem. Vielleicht kann ich zu den Ressourcen noch kurz was sagen. Ressourcen können nämlich sein Kraft, Gesundheit, Zeit ist eine Ressource, Geld ist eine Ressource, Wachheit ist eine Ressource. Also wenn man nicht gut geschlafen hat, dann hat man einfach viel weniger Energie, viel weniger Ressourcen für den Tag und wird vielleicht auch viel schneller so eine dünne Haut bekommen und merken, boah, das ist mir irgendwie zu viel.
Hm. Und was meinst du jetzt mit dieser VUCA-Welt? Also was ist da so?
Die VUCA-Welt ist eben, das ist so ein Begriff aus dem amerikanischen Militär, die eben gesagt haben, unsere Welt ist sehr veränderlich, also da kommen sehr schnell neue Veränderungen, und die Veränderungen sind immer sehr unklar, was haben die so mit im Gepäck, und das bedeutet eben auch, wenn ich mich versuche zu verhalten in Richtung Veränderung, also eine Maßnahme treffe zum Beispiel, ist es auch sehr unklar, wird es die richtige Maßnahme sein? Wird es Nebenwirkungen haben? Das heißt, wir tappen so ein bisschen im Dunkeln und im Nebel, und wir können nicht auf lange Sicht fahren, sondern immer nur kurzfristig fahren. Und das ist so diese Erfahrung, die die Armee gemacht hat, so im Kalten Krieg, wo sie gesagt hat, es ist gar nicht so genau zu identifizieren, was sind die Gefahren und was sind denn gute Strategien. Und diese Idee kann man übertragen auf unser Leben jetzt wieder. Wenn wir einfach mal die letzten 5 Jahre uns nur anschauen, da gab es ja wahnsinnig viele Veränderungen in der Gesellschaft, aber auch im Arbeitsleben. KI ist jetzt ein großes Thema, Digitalisierung vorher schon. Das heißt, wir können gar nicht so genau abschätzen, was wird sich dadurch verändern? Was bedeutet das eigentlich für mich, für meinen Arbeitsplatz zum Beispiel, für meine Wohnsituation, für meine Beziehung? Ja, und das bedeutet so eine Grundstressrauschen, könnte man sagen. Und das ist natürlich eine große Anspannung, wenn wir uns vorstellen, die Menschen vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren, die hatten natürlich sehr viel weniger Informationen und sehr viel weniger Veränderungen. Und wir leben heute nun in einer Welt, wo wir so viele Informationen wie noch nie haben und trotzdem vielleicht uns so desorientiert auch fühlen wie noch nie. Also Informationen helfen uns gar nicht. Informationen können uns auch völlig überfordern.
Obwohl du ja auch gesagt hast, dass es in dem Sinne Stress ja auch schon früher gab, nur auf einer anderen Art und Weise. Ne? Es hat sich nur gewandelt. Ne?
Genau, sehr körperlich, sehr existenziell. Heute ist es halt sehr viel im Kopf, also viele Sorgen, die wir uns machen. Wird das gut gehen? Wie wird meine Rente sein? Werde ich meine Miete noch bezahlen können? Muss ich die Heizung austauschen? Das sind alles so Sorgen, die wir heutzutage haben. Und ja.
Ja, und das macht mich dann am Ende ungesund, weil es mich dann psychisch kaputt macht? Oder was ist das Ungesunde dann an zu viel Stress?
Genau, das Ungesunde an zu viel Stress ist, dass du dauerhaft in dieses unausgewogene Energieniveau kommst. Und wenn zum Beispiel die Verdauung heruntergefahren wird, wenn wir Stress haben, und man stellt sich jetzt vor, jemand hat jetzt über Monate Stress und über Monate wird die Verdauung runtergefahren, dann heißt das ja schon, wenn wir uns nur diesen kleinen Teil vom Körper angucken, dass da natürlich irgendwann Krankheiten entstehen können. Das heißt, die Nährstoffe werden vielleicht nicht mehr richtig rausgezogen, man kriegt Durchfall ständig, der Darm ist überfordert. Wir wissen auch, es wird mehr Magensäure zum Beispiel gebildet im Stress. Das heißt, auch irgendwann wird vielleicht auch die Schleimhaut im Magen angegriffen. Wir neigen vielleicht dann eben auch wirklich zu Alkohol, zu Drogen und so weiter. Das tut unserer Gesundheit nicht gut. Wir schlafen schlechter. Wir streichen ja zuerst die Erholungssachen im Stress. Wir knapsen hier noch eine Stunde ab, stehen da eine Stunde früher auf. Das heißt, auch die Schlafphase, die ja eine ganz wichtige Regenerationsphase ist, nicht nur damit wir Energie bekommen, sondern damit auch kranke Zellen zum Beispiel abtransportiert werden, damit unser Organismus auch wieder heilt, auch unsere Psyche auch wieder Zeit hat, die Dinge in die richtigen Schubladen zu packen. All das kann nicht mehr richtig stattfinden im Stress. Und kurzfristiger Stress ist durchaus in Ordnung, wenn wir eben ins Handeln kommen, wenn wir eben was tun damit und etwas bewältigen, also zum Beispiel den Vortrag, das Interview, den Brief vom Finanzamt, das Date, was ja auch irgendwie stressig ist.
Ja.
Aber langfristiger Stress, also so Dauerstress, chronischer Stress, da sollten wir auf jeden Fall raus, weil das ist ja auch diese Gefahr für Burnout, für Depressionen oder eben auch für viele andere Erkrankungen und zum Beispiel auch Diabetes 2 hat eine Stresskomponente, Krebs hat eine Stresskomponente, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben eine Stresskomponente und natürlich auch psychische Erkrankungen, denn unsere Psyche versucht ja, wenn sie in der Überforderung ist, irgendwie das zu kompensieren, um wieder gut weiterleben zu können. Und dann kann natürlich eine Depression wahrscheinlicher werden oder eine Essstörung kann wahrscheinlicher werden oder eine Angststörung kann wahrscheinlicher werden. Das heißt, den größten Gesundheitsschutz, den wir machen können, ist eigentlich regelmäßig für Entspannung und Erholung zu sorgen.
Ja, kommen wir gleich noch zu, was wir dann am besten machen können. Sollte ich mir vielleicht auch noch Fragen stellen, um herauszufinden, ob ich Stress habe, oder ist es, wenn man die Symptome, die du aufgezählt hast oder wir zusammen aufgezählt haben, eigentlich schon Indikatoren genug, um zu sagen, okay, ich bin voll auf Stress, ich brauche mir jetzt gar keine Fragen mehr, gar keinen Test mit mir zu machen.
Doch, doch, das Problem ist nämlich, viele Menschen erkennen gar nicht, dass sie in der Überforderung sind.
Meinst du?
Also gerade also Menschen im Burnout zum Beispiel sind ja sehr erfolgreich häufig. Also sie kriegen Lob von außen, sie kriegen die Beförderung, sie verdienen vielleicht auch viel, sie sehen, sie schaffen was, also bevor sie ins Burnout kommen natürlich. Und das heißt, ganz häufig ist es so, dass Familienmitglieder oder Kollegen sagen, hey, pass mal ein bisschen auf dich auf, du machst echt viel, du überforderst dich doch. Und bei Menschen im Burnout ist es ganz typisch, dass die alle Warnhinweise zur Seite geschoben haben vorher und dann eben sagen, hey, bremst mich mal, wenn ich mich nicht aus. So, ich bin auch gerade voll erfolgreich. Mir macht das Spaß, meine Arbeit. Die Überstunden tun mir gar nicht weh und so weiter.
Aber wenn ich doch schon Schwindel und Kopfschmerzen habe, dann...
Ja, aber das ist trotzdem etwas, was diese Menschen in der Phase, wo sie im Burn-on sind, also wo sie sehr on fire sind, nicht als großes Problem identifizieren und das häufig eben auch kompensieren durch Medikamente oder so, um eben weitermachen zu können. Aber sie sehen die Beziehung häufig noch nicht so richtig, dass eben ihr eigenes Verhalten sie dahin führt. Und erst das Burnout ist dann so die Erkenntnis ganz häufig, so dass es einfach zu viel war und dass man sich erstmal Raubbau betrieben hat. Also ich denke schon, dass es ganz elementar ist, diese ganzen körperlichen Warnsignale zu verstehen und auch einzuordnen, dass sie vom Stress herkommt tatsächlich.
Und welche Fragen sollte ich mir dann am besten stellen? Du hast das ja im Buch auch immer so phasenweise eingebaut. Jetzt eine Übung für euch, findet mal zu euch selbst so ungefähr.
Genau, also ich glaube, es ist ganz gut, sich mal zu vergleichen mit früher und mal zu gucken, wie ist denn mein Leben heute? Wie war mein Leben vor 5 Jahren zum Beispiel? Verzichte ich auf Dinge, die mir eigentlich gut tun? Verschiebe ich Dinge, die mir gut tun? Ins Fitnessstudio zu gehen, den Urlaub zu machen, Freunde zu treffen? Ist das etwas, wo ich als erstes immer aufhöre? Und merke ich, dass mein Körper nicht mehr so funktioniert und ich irgendwie künstlich nachhelfen muss durch Medikamente oder durch Aufputschmittel oder so? Und wenn ich mir diese Fragen stelle und merke, ich komme nicht mehr auf natürliche Weise entweder in die Entspannung oder in die Anspannung, dann sind das ganz wichtige Hinweise, dass es mir nicht mehr gut geht. Und Entspannung heißt halt, ich komme mal irgendwie runter, ich kann schlafen, ich liege nicht die ganze Nacht wach im Bett zum Beispiel. Und Anspannung heißt, ich habe überhaupt morgens auch Kraft und Energie und ich brauche nicht erst 5 Espresso oder ich muss mich nicht im Laufe des Tages ständig dopen, um Kraft zu bekommen. Das sind diese beiden natürlichen Zustände, die sich immer abwechseln. Entspannung und Anspannung im Laufe des Tages. Und wenn ich halt externe Mittel brauche, um da reinzukommen wieder, dann ist das auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass es zu viel ist und dass ich nicht mehr in der Balance bin.
Ja, du hast auch von diesen 6 Phasen eines Stresskreislaufs gesprochen. Die haben ja mir so ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich sagen. Also das war für mich so sehr greifbar. Das erste Beispiel war, glaube ich, sehr, sehr klassisch mit, ich habe Angst vor einer Spinne. Dann ist die Spinne, stellt sich raus, ist gar keine echte, sondern eine Plastikspinne. Situation erkannt, Reiz, alles durchgespielt und danach weiß ich, es war nur Plastik, alles ist gut. Und dann gibt's aber diese Phasen, wenn die halt nicht anhalten, dann bin ich dauergestresst.
Ganz genau. Also das waren diese Phasen von, es gibt erstmal nur einen Reiz, dann kommt der innere Bodyguard und bewertet das. Dann kommen die ganzen körperlichen Veränderungen, die wir besprochen haben, die Emotionen, mein Handeln hoffentlich. Und dann am Ende eben ist der Kreislauf geschlossen mit der Entspannung. Und da kann sich jeder ja fragen, komme ich überhaupt in die Handlungsphase? Also handle ich eigentlich? Tue ich etwas gegen meine Stressoren, gegen das, was mich nervt? Oder tue ich eigentlich gar nicht so richtig? Oder wenn ich etwas tue, greife ich den Stressor an, also die Ursache, oder gehe ich eben eher zu den Emotionen und versuche mich wieder gut zu fühlen. Und das sind eben 2 ganz grundsätzlich verschiedene Stressstile, die wir haben können im Leben. Einige Menschen neigen dazu, sehr pragmatisch zu sein und zu sagen, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich eben mir das angucken und das irgendwie lösen. Und andere Leute sagen, boah, nee, da habe ich gar keine Kraft zu, aber ich will erstmal mich wieder gut fühlen. Ich will nicht diese Angst oder diese Wut empfinden, diese Trauer, diese Hoffnungslosigkeit, diese Schwere und ich will erstmal an den Emotionen ansetzen und mach Yoga oder esse Eis oder so. Und das sind so 2 unterschiedliche Stile, wie wir mit Stress häufig umgehen.
Bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, was eigentlich doof am Stress ist und was es mit unserem Körper macht, sagst du trotzdem, dass Stress eine Superkraft ist? Das ist ja irgendwie widersprüchlich. Man muss sie dann nur besser einsetzen, oder?
Ja, also Stress ist unser Freund und nicht unser Feind, aber er sollte nicht zum Dauergast werden. Das ist sozusagen der Merksatz. Und er ist deshalb unser Freund, weil er uns ja hilft, in schwierigen Situationen mit etwas umgehen zu können. Also du bist ja dann beim Date eben hellwach und witzig oder aufmerksam und eben schläfst nicht ein, weil du eben plötzlich Energie in dir hast. Oder in der Klausur bist du eben fokussiert. Oder wenn du eben im Auto unterwegs bist und der Mensch vor dir bremst, dann musst du nicht erst eine Mindmap entwickeln, was könnte ich jetzt tun, sondern du reagierst einfach automatisch. Und das ist ganz großartig. Und darum sitzen wir beide heute hier, weil es vielen unserer Vorfahren den Arsch gerettet hat, dass sie eben unmittelbar handeln konnten. Und das ist super. Aber wir versuchen eben, dieses Energieprinzip so ein bisschen auszunutzen und wollen 24 Stunden quasi gefühlt gerne Energie haben, um ganz viel erleben zu können, um ganz viel machen zu können, um ganz viel leisten zu können. Und dann wird es eben zum Problem. Und natürlich hat sich unsere Welt auch verändert. Also viele leben in großen Städten, wo es sehr viel Lärm gibt, wo es eine große Anonymität gibt, wo es viele Sprachen gibt. Alles das sind so Stressfaktoren natürlich, wenn ich durch die Welt gehe und ganz viele Reize höre. Ich kann ja nicht weghören. Das heißt, mein Organismus hat ständig Reiz, Reiz, Reiz und muss ständig irgendwas bewerten. Dann sitzen wir alle viel zu viel vor einem Bildschirm, haben wieder ganz viele visuelle Reize noch on top. Dann haben wir ganz viele To-Dos. Wir fahren von A nach B, wir stehen im Stau, wieder umgeben von ganz vielen fremden Menschen. Das sind alles Reize, die natürlich irgendwie Energie wieder kosten, weil unser Gehirn die ganze Zeit arbeitet. Und das ist dann irgendwann viel zu viel. Ja, viel zu viele Informationen eben auch.
Also bin ich es gar nicht nur selbst, der sich in diese Stressspirale begibt, sondern es ist auch meine Umwelt, die dazu beiträgt, ne?
Richtig, genau. Man könnte sagen, Stress ist wie so eine chemische Reaktion. Da gibt es im Außen eine Chemikalie und in dir, du bist auch eine Chemikalie. Und jetzt können diese beiden Sachen zusammenkommen und sorgen vielleicht für einen großen Knall oder es passiert gar nichts. Und das ist genau der Unterschied, wenn du entspannt gerade bist, wenn es dir gut geht, wenn du in deiner Kraft bist, wenn du Selbstvertrauen hast, wenn du den Eindruck hast, ich habe viele Ressourcen, um gut mit den Dingen des Lebens umzugehen, dann kommt eben diese Chemikalie von außen und es wird nichts passieren. So. Aber wenn du eben total angespannt bist, unter Zeitdruck bist, selber unsicher bist, es dir nicht gut geht, dann kommt diese Chemikalie und dann wird wahrscheinlich ein großer Knall entstehen und dann kommt es eigentlich erst zum Stress. Also es ist eigentlich sogar falsch zu sagen, da draußen sind so viele Stressoren, da draußen sind erstmal sehr viele Reize. Und ob die dann zum Stressor werden, hat ganz viel eben auch mit mir zu tun, ob ich die überhaupt reinlasse in mein Leben. Benutze ich überhaupt mein Handy? Wie benutze ich es? Wie gestalte ich mir die erste Stunde des Tages, die letzte Stunde des Tages? Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Wozu sage ich Nein auch und so weiter? Und dann entscheidet sich, ob es ständig zu einem Knall kommt oder ob es nur vielleicht ein bisschen dampft.
Ist ja auch typabhängig, können wir gleich gerne noch drüber sprechen, aber ich gerade an diesem Punkt von wegen, wie oft ich mir vornehme in meinem Alltag, boah, heute machst du aber mal ruhig, heute machen wir es mal ganz entspannt und dann sitze ich am Ende des Abends wieder auf dem Sofa und denke mir so, boah, warum ist das denn heute wieder so passiert?
Ja, was würdest du sagen, Timo?
Ich war jetzt gerade bei dem Punkt, dass du gesagt hast, dass halt von außen ja auch viel passiert und dass man vielleicht auch mittlerweile unbewusst wahrnimmt. Also ich bin jetzt die letzten Tage mal bewusst auf dem Weg zur Arbeit gegangen und habe mal geguckt, okay, was nehme ich alles wahr? Was passiert dabei in meinem Kopf? Und sei es nur eine dösige Aufschrift von irgendeinem Bus, dass ich darüber nachdenke, ah, was ist das denn für eine Firma? Ach, ist die hier bei uns in Bielefeld? Was macht die eigentlich? Ach, ist ja jetzt auch unwichtig, ist ja grün, geh rüber. Ach, guck mal, der vorne sieht aus wie dein Kumpel Sören. Ach, ist er ja gar nicht. Und dann guckst du auf dein Handy, um zu gucken, wie spät es ist. Wolltest eigentlich nur gucken, wie spät es ist. Auf einmal steht da irgendwie eine Push-Nachricht von, weiß ich nicht, heute gibt's Regen oder Gewitter. Denkst du dir, oh, habe ich denn die Gartenmöbel draußen oder die Balkonsachen abgedeckt? Und das waren so Sachen, wenn man so mal bewusst drauf achtet, okay, da passiert schon echt viel. Und wir reden von einem Weg vom Parkhaus bis zur Arbeit von 5 Minuten oder so. Ne?
Ja. Ja, das hast du toll beschrieben. Man geht davon aus, dass wir so 60.000 Gedanken im Laufe des Tages haben. Und das hat man ja gerade schon gemerkt bei deinem kleinen Weg, wie viele da schon so sind.
Ja, also das ist mir jetzt nochmal, wenn man sich das bewusst macht, ist es schon echt viel. Und wenn dann noch das Normale, in Anführungsstrichen, was man sich so am Tag vorgenommen hat, dazu kommt, also was jetzt bei der Arbeit privat los ist, dann ist es vielleicht das, was mich am Ende in die Spirale treibt.
Also, ja, zu viele Reize, das könnte auf jeden Fall ja sein.
Oder ich bin halt ein Stresstyp, der anfällig ist für irgendwas. Also ich, was ja verschiedene beschrieben, dachte ich so, vielleicht bin ich eine Mischung aus vielen Typen, die es da gibt.
Ja, genau, das sind wir ganz häufig, weil wir uns im Familienumfeld vielleicht ganz anders verhalten als auf der Arbeit. Das heißt, wir haben gar nicht so diesen einen Stresstyp häufig, sondern unterschiedliche Sachen stressen uns. Und was bei ganz vielen Menschen so ist, das kann man sich mal in Ruhe überlegen, nämlich, wie bin ich eigentlich aufgewachsen als Kind? Jetzt kommen wir schon in dieses typische Thema rein, wenn es um die Psychologie geht. Und was waren denn früher zum Beispiel als Kind, wo ich klein war, Stressoren in meinem Leben? Also was hat mich gestresst, was hat mich verunsichert und was war dann meine Strategie, darauf zu reagieren? Und schon kleine Kinder entwickeln Strategien, mit diesem Stress umzugehen. Also man würde sagen, sie kompensieren die Unsicherheit. Und wenn zum Beispiel die Eltern nicht gut sorgen für die Kinder, ja, zum Beispiel nicht sehr liebevoll sind oder selber sehr im Stress sind, dann entwickeln Kinder eben Strategien, um gesehen zu werden, um geliebt zu werden, um eben mit den eigenen Ängsten und Sorgen umzugehen. Und es könnte sein, dass so ein kleines Kind die Strategie entwickelt, ich muss mich um mich selber kümmern. So, die Erwachsenen haben meine Bedürfnisse nicht im Blick. Ja, das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das ist eher so eine unbewusste Entscheidung. Und das heißt, ich vertraue vielleicht anderen dann weniger stark und denke mir, na, ich muss Dinge alleine machen, ich muss alles selbst machen. Das könnte so eine ganz uralte Strategie sein, die man entwickelt hat. Oder es könnte sein, dass ich merke, naja, wenn ich sehr gute Leistung mit nach Hause bringe, ein tolles Bild gemalt habe, ein Lob in der Schule bekomme und eine gute Note, dann kriege ich plötzlich Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist ja Liebe. Das heißt, ich werde plötzlich sehr leistungsorientiert vielleicht. Und eine 1-, die lässt mich schon heulen, weil ich denke, oh Gott, dann kriege ich nicht mehr so viel Liebe. Und dann ist man plötzlich 20, 30, 40, 50 und man hat vielleicht immer noch diesen selben Coping-Stil, sagt man, Bewältigungsstil, wie früher als kleines Kind, dass man also sehr leistungsorientiert ist, dass man nichts abgeben will von seinen Aufgaben, dass man sagt, das muss ich machen, weil man das eben irgendwann sich mal so als Überlebensstrategie antrainiert hat. Und jetzt könnte man sich fragen, ist denn das immer noch so? Also muss ich immer noch der oder die Beste sein, um geliebt zu werden? Muss ich immer noch alles machen? Muss ich immer noch perfekt sein quasi, um gesehen zu werden, geliebt zu werden, um mich wertvoll zu fühlen? Oder kann ich heute als erwachsener Mensch auch anders umgehen? Oder habe ich andere Beziehungen, wo ich Liebe empfinde oder wo ich einen Wert empfinde? Und das wäre dann so eine ganz tiefgründige Arbeit, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, hast du 3 Stresstipps, wie du leichter entspannen kannst, sondern das wäre so was ganz Grundsätzliches, sich mal selber auf die Couch so ein bisschen zu legen quasi und zu gucken, warum neige ich dazu, mich also so selber zu stressen? Warum neige ich zu bestimmten Verhaltensweisen? Zum Beispiel auch sehr harmonisch zu sein. Ist ja auch so eine typische Stressstrategie. Konflikte nicht ansprechen, eher lächeln, wenn man eigentlich sauer ist auf jemanden oder so. Auch das könnte eine Strategie aus der Kindheit gewesen sein, dass man eben gemerkt hat, ich habe ja gar keine Kraft gegen diese Erwachsenen, die vielleicht sehr gewaltvoll in der Sprache sind oder auch in der Verhaltensweise sind. Das heißt, wenn ich aber sehr angepasst bin, sehr freundlich bin, dann passiert mir nichts. Dann bin ich keine Gefahr für die. Und dann ist man später im Büro immer noch so und merkt aber, ja gut, dann habe ich den Konflikt über Jahre nicht angesprochen und kriege irgendwann gefühlt ein Magengeschwür, weil mich das so sauer macht oder so traurig macht. Ja? Und das mal für sich selber zu verstehen, das kann auch einen großen Change machen beim Stress.
Das sind jetzt von dir die angesprochenen, was hast du hier, Hundestil, der Pinguinstil, Falkenstil, das sind so die unterschiedlichen Charaktere.
Genau, der Hundestil wäre zum Beispiel der Harmoniesuchende, ja, der immer schwanzwedelnd ankommt und sagt, hey, alles ist toll, ich mag dich total gerne und der sehr spät erst Grenzen setzt. Und das machen ja Hunde häufig, dass sie sehr freundlich sind, sehr offen sind, sehr neugierig sind und alle lieben Hunde gefühlt, so, ja, und oder Katzen, aber genau, so, die Art von Hunden, die ist schon sehr liebevoll, so. Und es könnte sein, dass man das als Stil hat, um Problemen, Stress aus dem Weg zu gehen. Aber genau dieser Stil führt natürlich boomerangmäßig wieder dazu, dass ich mir neue und andere Probleme einheimse, weil ich nicht rechtzeitig Grenzen setze, weil ich nicht Nein sage, weil ich nicht sage, na gut, das ist mir egal, wenn du gerade sauer auf mich bist, aber mir ist es wichtig, den Konflikt anzusprechen oder für meine Bedürfnisse einzustehen. Ja, und das ist dieser Hundestil. Und im Buch sage ich dann immer, warum ist der wertvoll? Also was bringt der mir? Ich würde ihn ja nicht nutzen, wenn er keine Vorteile hätte. Und dann schreibe ich aber auch, was sind die Nachteile und was ist das Lernfeld? Was könnte man jetzt also lernen? Und da in die Analyse für sich zu geben, das kann, glaube ich, eine große Veränderung bewirken.
Ja, ich stutze jetzt nur, dass du sagst, von wegen, es liegt jetzt an unserer Kindheit, dass wir gewisse Stile haben. Oder ist das
auch? Genau. Also die verformen sich auch dann im Laufe der Zeit durch Freundschaften, durch Partnerschaften, auch durch so ein Klima auf Arbeit. Aber es kann sein, dass eben so ein gewisser Stil hängen geblieben ist. Muss nicht so sein, aber kann so sein. Und er kann aber überformt werden. Also wir können daran arbeiten. Das sind ja uralte Glaubenssätze häufig, die wir so in uns tragen. Bin ich wertvoll? Wann bin ich wertvoll? Was ist wichtig im Leben? Wie muss man sich verhalten? Darf man faul auf dem Sofa liegen oder muss man immer was tun oder so? Und es sind häufig schon Dinge, die wir halt in den ersten 18, 20 Jahren so mitbekommen haben.
Also geht halt jeder anders mit Stresssituationen um, hat dann sein Muster entwickelt, um dann drüber wegzulächeln, ja, genau. Oder
Genau. Und so prallen ja auch verschiedene Stresstypen aufeinander. Der eine lächelt es weg und der andere ist vielleicht sehr konfrontativ, weil er das gelernt hat, ja. Und dann kommt eben immer wieder diese Chemie zusammen und es knallt oder es knallt nicht, genau.
So, was mache ich denn jetzt? Jetzt mache ich einfach eine Mittagsschlaf und dann geht es mir morgen besser.
Genau, also du solltest, also genau, gibt viele Sachen. Du könntest erstmal verstehen, warum bist du manchmal selber ein Stressmagnet? Welches Verhalten von dir führt zu Stress? Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, sich das mal zu fragen. Man könnte sich aber auch fragen, wenn ich im Stress bin, was ist denn dann mein typisches Verhalten? Also neige ich dann wirklich dazu, mich mit der Sache zu beschäftigen, auch aus der Komfortzone vielleicht rauszukommen? Oder neige ich eher dazu, mir nur gute Gefühle zu holen? Ja, auch das wäre nochmal so eine Analyse. Und ansonsten geht es natürlich darum, weniger Stressoren im Leben zu haben, also mehr Nein zu sagen zu Dingen, zum Beispiel diese Push-Nachricht, die du auf deinem Handy hast. Da könnte man sich fragen, brauche ich Push-Nachrichten in meinem Leben? Also angenommen, du gehst durch die Straßen und dann käme plötzlich Ronald McDonald vorbei und würde dir einen Hamburger in den Mund schieben. Dann würdest du ja sagen, du, das ist aber jetzt ganz schön übergriffig. Das würden wir doof finden. Ja, das ist irgendwie, ich habe gar keine Lust gerade auf einen Hamburger. Und so ist es bei den Push-Nachrichten. Da kommt plötzlich Spiegel Online oder was auch immer und sagt, hier, guck doch mal, ganz wichtig, wichtig, wichtig. Ja? Und vielleicht ist es aber gar nicht wichtig oder nicht in diesem Moment wichtig, weil du dann ja wieder rausgerissen wirst. Und auch wenn du vielleicht im Urlaub bist, gehen diese Push-Nachrichten ja weiter. Also das wäre schon nochmal eine Frage zu gucken, wie kann ich auch mein Leben konfigurieren, mein Handy dann auch konfigurieren, damit ich weniger Reize bekomme und mich bewusst informiere zum Beispiel und sage, ich nehme mir jetzt Zeit und jetzt gucke ich mal, was ist los in der Welt, aber ich muss nicht alles sofort haben. Das wäre eine Strategie und natürlich regelmäßig für Entspannung und Erholung zu sorgen. Und das sind übrigens zwei verschiedene Sachen. Entspannung bedeutet einfach nur, die Anspannung ist gerade vorbei. Ja? Der Mensch auf der anderen Straßenseite, der mir Angst gemacht hat oder so, oder der mich genervt hat, der ist jetzt vorüber. Ja? Das heißt noch nicht, dass ich neue Energie im Körper habe. Das heißt einfach nur, die Energie, die gerade gebunden war, ist jetzt wieder frei. Und für anderes da. Das wäre Entspannung.
Wie lange Erholung? Wie lange braucht denn, also gibt es da eine Zeitangabe, wie lange man so braucht, bis man wieder auf einem guten Level ist?
Ja, sehr gute Frage, weil das kann manchmal wirklich eine ganze Weile dauern. Also wir wissen zum Beispiel Cortisol, das Stresshormon, wenn es ausgeschüttet wird, bis die Hälfte vom Cortisol aus deinem Körper wieder raus ist, können 90 Minuten vergehen. Also wenn du in der richtigen Stresssituation warst, kann sein, dass 90 Minuten später immer noch eine Menge Cortisol in deinem Körper ist. Und alles das, was Cortisol verändert hat im Körper, ist ja vielleicht auch immer noch verändert. Das ist also gar nicht so leicht, von der einen Sekunde auf die nächste zu entspannen, aber eben zu sorgen dafür, dass wir nicht in der Daueranspannung sind. Das wäre was ganz Wichtiges. Und Erholung ist, neue Energie kommt dazu. Und wir sollten auf beides achten im Laufe des Tages. Und neue Energie kommt dazu, kann sein durch den Mittagsschlaf, kann sein durch eine Pause, die man sich nimmt und im Grünen vielleicht sitzt. Durch ausreichend Schlaf kommt natürlich ganz viel neue Energie dazu. Und darauf sollten wir achten, dass wir diese Phasen nicht zu kurz machen. Und nicht nur diese Ruhe kann für Erholung sorgen, sondern auch Aktivität, also mit Freunden tanzen gehen, auch intellektuelle Erholung, also einen Roman lesen, ins Theater gehen, Musik hören oder selber Musik machen. Das kann alles total erholsam sein und diese Dinge sollten wir nicht streichen immer, sondern da sollten wir auf jeden Fall genug Platz in unserem Kalender haben, um das auch regelmäßig machen zu können. Und regelmäßig heißt eigentlich jeden Tag. Also jeder Tag sollte Phasen der Entspannung haben und natürlich sollte jeder Tag auch Phasen haben zur Erholung.
Ja, gut gesagt. Inwieweit man das dann immer umsetzen kann, ist die andere Sache. Erholsam möchte man es ja schon gerne haben, beziehungsweise eigentlich müsste man sich ja mal richtig Platz im Kalender für sich und seinen Körper blocken und mal so richtig raus aus dem Alltag zu kommen. Sicherlich sehr, sehr gut. Die Heimatkrankenkasse nennt das Ganze Auszeit. Da geht es wirklich darum, raus aus dieser Stressspirale zu kommen, aus diesem Arbeitsdruck, aus diesem Verpflichtungsding und stattdessen volle Konzentration auf Körper und Seele. Programm, die Auszeit, dauert da so zwischen 4 und 8 Tage. Da bekommt ihr auch Tipps zur Entspannung, falls euch das schwer fallen sollte, dieses Abschalten. Und die Heimatkrankenkasse unterstützt euch da auch finanziell, müsst ihr also nicht alles selber bezahlen. Könnt ihr euch gerne mal durchs Programm klicken, Link findet da oben in der Beschreibung zur Folge. Aber bleiben wir im Alltag, auch da sind Pausen im Sinne von Nichtstun auch sehr wichtig, nehme ich an.
Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Pausen. Die längste Pause ist die Mittagspause. Die sollte so 30 Minuten bis maximal eine Stunde gehen. Und die sollte bestehen aus ein bisschen Bewegung, natürlich Essen, und zwar nur Essen und nicht noch nebenbei am Rechner oder am Handy sein. Ja, also keine Medien konsumieren, weil dein Gehirn dann ja schon wieder arbeitet. Und dann hat dein Gehirn gar keine Pause gehabt, also nur Essen. Und auch einen Moment für sich alleine. Also wenn man jetzt mit Kollegen in die Kantine gegangen ist, dann hat man ja manchmal auch über die Arbeit gesprochen, was auch nicht so gut ist, weil dann hatte man eigentlich ein Geschäftsessen, aber was man selber bezahlen muss. Das heißt, man sollte auch einen Moment für sich alleine haben. Also Bewegung, nur Essen, Moment für sich alleine und nicht am Arbeitsplatz sein. Also wirklich den Arbeitsplatz verlassen. Das wäre die Mittagspause. Dann haben wir die Minipause. Die Minipause geht so 10 bis 15 Minuten. Die sollten wir so alle 90 Minuten, alle 120 Minuten mal machen. Und da verlassen wir auch den Arbeitsplatz. Da kochen wir uns einen Tee, machen uns einen Kaffee, recken und strecken uns vielleicht, machen eine Atemmeditation, gehen gleich eine kleine Runde um die Firma, wie auch immer. Also ein bisschen Bewegung wieder. So. Und dann gibt es noch die Mikropause. Und die Mikropause, die geht maximal eine Minute. Und dann machen wir vielleicht mal die Augen kurz zu und entspannen die Augen, wenn wir so viel am Rechner waren. Oder wir machen mal das Fenster auf und gucken mal raus, beobachten die Wolken, beobachten die Bäume, die sich bewegen, stehen mal auf, wenn wir viel gesessen haben, recken und strecken uns. Und die Mikropause ist die einzige Pause, die wir am Arbeitsplatz machen. Alle anderen Pausen finden außerhalb des Arbeitsplatzes statt. Also nicht am Computer, nicht im Büro, nicht auf der Verkaufsfläche, sondern wirklich rausgehen und woanders sein. Weil was wir wirklich brauchen, das nennen wir in der Psychologie einen psychischen Abstand. Einen psychischen Abstand von den Belastungen, die wir haben. Und das geht durch einen räumlichen Abstand, durch einen personellen Abstand, durch einen emotionalen Abstand, durch einen thematischen Abstand und so weiter. Das heißt, wir müssen irgendwie ein Kontrastprogramm erschaffen in der Pause oder auch im Feierabend. Das heißt, du könntest als Radiomoderator, als Podcaster, könntest wunderbar gärtnern zu Hause. Das könnte für dich vielleicht eine Entspannung bedeuten.
Ist tatsächlich so, ja. Also ich meine, ich habe jetzt keinen Garten, aber ich habe es an mir wahrgenommen, dass es mir Spaß macht, ob morgens zum Aufstehen oder abends vorm Bett gehen, einmal die Balkonpflanzen abzugehen, zu gucken, ja, welche Knospe hat sich gebildet, wer braucht nochmal Wasser. Ne? Und ich freue mich tatsächlich, wenn die erste Sonnenblume da rauskommt. Das ist für mich so ein, ach guck mal, das hast du, genau, das hast du gut hingekriegt. So. Also.
Und wenn du aber Gärtner wärst, dann wäre das natürlich tolles. Ja. Erholungsprogramm. Das heißt, das Kontrastprogramm ist das Entscheidende. Und das können ja alle, die uns gerade zuhören, auch mal überlegen, was könnte ein Kontrastprogramm sein? Und wenn man den ganzen Tag zum Beispiel mit Menschen zu tun hat, vielleicht in der Klinik arbeitet, sehr fürsorglich ist, immer auf die Bedürfnisse der anderen achtet, dann kann man natürlich ganz leicht auch im Privaten wieder in diese Rolle reinrutschen und sich mit Freunden treffen und auch wieder sehr fürsorglich sein, sehr bei den Bedürfnissen der anderen sein. Und jetzt wäre die Frage, was ist das Kontrastprogramm? Naja, bei meinen Bedürfnissen mal sein, bei meinem Körper zum Beispiel sein. Und was wäre das dann? Vielleicht wäre das Schwimmen oder Wandern oder was töpfern, was mit den Händen machen oder so. Oder auch die intellektuelle Entspannung eben, was schreiben oder sich was angucken, wo man wirklich irgendwie herausgefordert wird geistig. Und das wäre dann eben vielleicht dieses Kontrastprogramm, und da dürfen wir alle auf der Suche sein und gucken, was könnte das sein für uns. Und natürlich die Natur. Ich denke, das ist so Entspannungsfaktor Nummer eins. Egal ob Winter, Sommer oder welche Jahreszeit auch immer, Berge, Meer, Wald, also Entspannung findet auch auf jeden Fall immer in der Natur statt. Und da lohnt es sich immer auch rauszugehen und solche Momente ganz bewusst einzuplanen.
Kontrastprogramm finde ich gut. Das finde ich wirklich, also das finde ich griffig. Da kann man sich selbst mal überlegen, weil bei allen dem anderen, und da glaubt, da wissen alle Bescheid, dass Pausen wichtig sind. Aber wenn ich das so höre, dann ist das ja, ich würde jetzt flapsig sagen, wenn ich das alles mache, was du gesagt hast, dann schaffe ich am Tag ja nichts.
Ja, das ist oft ein Irrglaube, weil da gibt es ganz spannende Studien. Ich erzähle dir mal eine. Da hat man Leute in einen Raum gesetzt und hat gesagt, ihr habt jetzt 8 Stunden Zeit und ihr müsst bestimmte Dinge lernen in der Zeit, so, ja, für eine Prüfung, die dann morgen ist. Und ihr habt einmal in der Mitte, so nach 4 Stunden ungefähr, habt ihr eine Stunde Pause. So. Und dann gab es eine zweite Gruppe von Leuten, die hat man in einen Raum gesetzt und die hatten eben nicht eine Stunde eine große Pause, sondern die hatten viele kleine Pausen dazwischen. Jetzt kannst du mal raten, welche Gruppe am nächsten Tag besser abgeschnitten hat bei der Prüfung. Also die Gruppe, die öfter Pausen hatte, weil wir ab einer gewissen Zeit eben nicht mehr leistungsfähig sind. Und wir belügen uns häufig selbst, wenn wir sagen, ich arbeite jetzt hier 4 Stunden durch ohne Pause, ich verschiebe meine Mittagspause, ich mache das nicht. Das funktioniert nicht. Also wir sind dann zwar, wir machen irgendwas, aber wir bauen vielleicht auch Fehler mehr ein und wir sind einfach nicht mehr so fokussiert, nicht mehr so konzentriert. Und am Ende ist es eben auch wieder Raubbau an uns. Selbst wenn wir erfolgreich das alles geschafft haben, ist es auf lange Sicht kein Modus, der uns gut tut. Wir sind keine Lebewesen, die 8 Stunden am Stück konzentriert und fokussiert sein können. Wir brauchen immer wieder Pausen dazwischen. Und das merken wir auch, dass wir abdriften, dass wir irgendwie träumen, aus dem Fenster plötzlich gucken und nicht mehr bei der Sache sind. Und dann versuchen wir uns immer zu zwingen und zu sagen, Mensch, René, jetzt musst du aber weiter aufpassen.
Noch einen Kaffee trinken schnell, einen Espresso, einen doppelten.
Ganz genau. Aber dein Körper signalisiert ja, hey, ich brauche jetzt eine Ablenkung. Ich brauche ein Kontrastprogramm. Ich bin nicht mehr bei der Sache. Oder ich brauche vielleicht jetzt einen Mittagsschlaf. Oder ich brauche jetzt den Feierabend. Aber ich brauche jetzt nicht einen Kaffee, um mich künstlich in die Gänge zu bringen. Die Energie ist ja gerade weg. Das heißt, der Körper motiviert dich ja dazu, in eine Erholungsphase einzutreten und ein Schläfchen zu machen. Oder wie oft kennst du es vielleicht auch, dass du abends so da sitzt und dir denkst, oh, ich bin so müde, ich müsste eigentlich schlafen gehen, aber es ist erst 21 Uhr. Und dann mit halb geschlossenen Augen guckt man dann noch einen Film, von dem man aber nichts hatte. Dein Körper hat eigentlich gesagt, das Beste, was du jetzt tun kannst, lieber Timo, ist, geh doch mal schlafen, das brauchst du jetzt wirklich.
Ja, und dann schläft man auf dem Sofa ein und hat eigentlich nichts vom Film gesehen. Ja, ist schon krank, muss man ja auch wirklich sagen, dass es ja schon ein krankhaftes Verhalten ist, ne? Dass man das eigentlich weiß, aber trotzdem über seine Grenzen hinausgeht.
Genau, dein Körper sagt ja alles, was er braucht. Ja, der sagt es dir den ganzen Tag und wir überhören das und wir sagen, das interessiert mich aber jetzt nicht. Ich will einen anderen Rhythmus. Und wenn wir mehr so leben, wie unser Körper uns das vorgibt, haben wir weniger Stress irgendwann.
Also am besten auch Listen machen, auch so richtig so einen Plan, was ist irgendwie kurzfristig mein Ziel, mittelfristig, langfristig, so die Struktur des Tages durchgehen auch?
Kann man machen, aber die schönste Liste wäre vielleicht die Not-to-Do-Liste, die du machen könntest, dass du dir mal überlegst, was will ich denn heute nicht machen? In welche Stressfallen will ich denn mal nicht tappen? Oder vielleicht wenigstens, das kann man auch schön machen, das heißt Deep Work, also tiefes Arbeiten, dass man sich 90 Minuten Zeit nimmt und sagt, in dieser Zeit mache ich mein Mail-Programm aus, in dieser Zeit lege ich mein Handy weit weg und in dieser Zeit kümmere ich mich jetzt um etwas, was ich ausarbeiten will. Also zum Beispiel dieses Interview könntest du ausarbeiten in diesen 90 Minuten und sagen, da habe ich keine Ablenkungen, da weiß mein Geist, da passiert nichts, was mich stört, sondern da kann ich ganz fokussiert sein. Und da werde ich nicht nebenbei noch in die E-Mails gehen und nicht noch nebenbei aus Versehen bei den Katzenvideos landen oder so, sondern in diesen 90 Minuten bin ich ganz tief. Und da machen die Menschen die Erfahrung, dass sie wahnsinnig viel schaffen. Und es hilft sehr, um die Steuererklärung zu machen, so einen Brief vom Finanzamt zu verstehen, Behördenformulare auszufüllen, eine neue Software zu lernen, eine Präsentation vorzubereiten. Also jeden Tag mal zu schauen, wo kann ich vielleicht so eine Deep-Work-Phase haben. Und nicht nur beim Arbeiten, sondern auch bei schwierigen Dingen im Leben. Also auch wenn man sich zum Beispiel fragt, ich habe ein Problem im Leben, wie kann ich das irgendwie lösen? Oder ich will meinen Urlaub vorbereiten, wie kann ich einfach mal 90 Minuten lang mich fokussieren und wirklich diesen Urlaub planen oder sowas. Ja? Den Koffer packen, anstatt das über 3 Wochen zu machen, weil ich ständig abgelenkt bin, sondern 90 Minuten, keine Ablenkung und nur den Koffer packen zum Beispiel.
Ja. Wir haben schon auch viele Minuten zusammen. Ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten Zeit für mich.
Gerne.
Ja. Weil ich mich nämlich ja auch mal dabei erwische, dass ich das Gefühl habe, es wäre fast eine Sucht, sich Stress, also sich weitere Sachen, als wäre das, würde man so einen Sog reinkommen. Und da das dann zu durchbrechen, würde ich sagen, wäre für mich jetzt die größte Herausforderung.
Genau, und da bist du nicht allein, da bist du ganz ähnlich wie die 7-Jährigen, die morgens zur Schule fahren, die ihr Handy in der Hand haben und mit einem ganz neutralen Gesicht in einem Sekundentakt diese ganzen Sachen da so wegwischen, von oben nach unten oder links nach rechts. Da wird Dopamin ausgeschüttet in deinem Gehirn, wenn du irgendwas Interessantes siehst. Also es ist ja dieses Belohnungsgefühl, was dann entsteht. Das Problem ist nur, Dopamin ist begrenzt vorhanden bei dir im Körper, wird vor allem in der Nacht gebildet. Wenn du nicht gut geschlafen hast, wenn du viel zu kurz geschlafen hast, hat dein Körper gar nicht so wahnsinnig viel Dopamin gebildet, um für so viele Belohnungsgefühle im Laufe des Tages zu sorgen. Und wenn du dann aber morgens direkt loslegst mit den ersten Hunde- oder Katzenvideos, dann wird ganz viel Dopamin gleich ausgestoßen. Man kann sich das so vorstellen, wie so eine Zitrone, die du aufschneidest. Du brauchst am Anfang wenig Kraft, um da Saft rauszubekommen. Aber im Laufe des Tages musst du immer doller drücken, damit da endlich mal so ein Tropfen Dopamin rauskommt. Und dieses doller drücken heißt, du guckst dir 30 Katzenvideos an oder du musst dir dann einen ganz krassen Horrorfilm angucken, um überhaupt noch so ein Gefühl zu bekommen von, ach, das war jetzt interessant, das war jetzt schön oder so. Und so ein kleines Gespräch mit einem Freund auf der Straße schafft es dann gar nicht mehr, dieses Dopamin auszustoßen. Oder bei den Schülern, wenn die dann die Pyramide berechnet haben, dieses Stolzgefühl ist dann vielleicht gar nicht mehr so da, weil das im Vergleich zu diesen Katzenvideos und zu dem, was davor passiert ist, einfach ja, abkackt, sozusagen. Okay. Ja, und der Körper einfach so viel Dopamin auch schon verbraucht hat. Und dann entsteht tatsächlich so eine Stresssucht, was du gerade beschrieben hast, dass man also geradezu süchtig ist nach Reizen, die einem wieder so ein Gefühl von Lebendigkeit geben. Ein Gefühl von, ach, das ist ja interessant. Und so kommen wir dann eben selber tatsächlich in eine Stresssucht hinein.
Ja, also wieder selbst erzeugt. Aber was mache ich denn? Also ich muss es dann ja aktiv durchbrechen, also ein anderes Ritual am Morgen einführen. Mal ohne Handy die erste halbe Stunde, oder?
Ja, genau. Vielleicht auch eine ganze Stunde.
Ja, okay.
Genau. Also sich einen analogen Wecker kaufen, nicht mit dem Ding wach werden, mit dem Handy, nicht gleich das als erstes in der Hand haben, sondern vielleicht erstmal die Zahnbürste, ein Glas Wasser trinken, sich einen Kaffee machen, auf den Kaffee vielleicht achten, eine schöne Musik irgendwie hören. Sowas könnte man alles machen. Man könnte eine Runde rausgehen, auf den Balkon gehen, in den Garten gehen, eine Runde laufen, genau, oder man könnte auch was lesen tatsächlich. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, da gibt es ein Buch, was mich interessiert und da lese ich jetzt eine halbe Stunde. Oder es gibt, ich könnte ein kleines Tagebuch am Morgen auch schreiben. So, das sind die Morgenseiten, heißt das. Dass Leute so schreiben, was ihnen gerade so in den Sinn kommt oder was ihnen wichtig ist im Leben oder so. Meditieren könnte man morgens, man könnte joggen. Es gibt so viele Sachen. Und die lösen dann eben auch so ein Gefühl von, ach, das war jetzt gut aus, aber das ist eben nicht so ein doller Druck auf die Zitrone, wie so ein, ach, krasses Video, das muss ich unbedingt weiterleiten, sondern es ist so ein sanfter Ausschub von Dopamin. Und damit hast du dann auch am Nachmittag vielleicht noch ein bisschen Reserven und hast am Nachmittag dann auch noch schöne Momente, ja.
Ja, ich glaube aber, es ist es, wenn man wirklich schon in so einer riesengroßen Stressspirale ist, dann das umzusetzen, was wirklich sinnvoll wäre mit vielen Pausen, dass das viele vor Herausforderungen stellt. Deswegen wäre jetzt meine Vermutung, dass man erstmal mit kleinen Sachen anfängt und sich dann steigert und guckt, was passiert.
Genau, ich finde immer kleine Sachen gut. Also genau, mal gucken, die erste Stunde des Morgens, wie kann ich besser reinkommen? Die letzte Stunde des Tages ohne Bildschirm, was kann ich denn da eigentlich machen? Und ich meine, Menschen vor 20 Jahren hatten genau diese Frage, wie verbringe ich die letzte Stunde des Tages ohne Handy, weil es da noch keins gab? Und es ging, also die Leute haben es geschafft. Und was hat man da alles vielleicht Schönes gemacht? Ja? Und diese Kleinigkeiten oder eine Pause, die Mittagspause, auch vielleicht sich zu fragen, mit wem will ich denn in die Mittagspause gehen und mit wem vielleicht auch nicht. Ja, also wir wissen zum Beispiel auch, Menschen, die gestresst sind, lösen bei uns auch Stress aus. Das ist wieder ganz interessant aus der Evolution heraus, weil dein inneres System, dein Bodyguard, der nimmt ja wahr, die andere Person ist gestresst. Das heißt, das System von der anderen Person hat irgendeine Gefahr, irgendeine Überforderung identifiziert. Und so denkt sich dein Bodyguard, na Mensch, wenn die gestresst ist, vielleicht sollte der Timo auch irgendwie ein bisschen Energie gerade mal zusammensammeln. Vielleicht ist hier eine Gefahr, die er noch nicht wahrgenommen hat. Und dadurch wirst du auch ein bisschen gestresster. Also mit wem will ich in die Mittagspause gehen? Mit wem kann ich gute Gespräche führen? Oder vielleicht auch einfach diese Bewegung nochmal einbauen, diesen Moment für mich alleine einbauen, das Handy in der Schublade lassen, den Arbeitsplatz verlassen, irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Sache, die man mal verändern kann und mal gucken, was sich dadurch dann verändert.
Ja, was sind denn Erfolgsdinge? Was merke ich denn oder wann merke ich den ersten Erfolg, der sich dann wie bemerkbar macht?
Ich glaube, man merkt es super schnell. Also der Entzug vom Stress geht ganz, ganz schnell und man merkt es daran, dass man wieder klarer denken kann, dass einem wieder Dinge einfallen, die man vielleicht lange irgendwie vergessen hat. Aha, stimmt, da gab es ja noch was. Dass man mehr in sich ruht, dass die Haut besser wird, dass die Verdauung besser wird, dass der Schlaf besser wird, die Stimmung wird einfach auch sehr viel besser. Das sind alles die ganzen vielen Kleinigkeiten, die man ganz unmittelbar merkt. Also schon, wenn du dich entscheidest, heute Abend mache ich noch einen kleinen Spaziergang am Wasser, am See, im Wald oder so, wirst du einfach merken, das macht den riesigen Unterschied für dich. Ja, also darauf auch nochmal, deshalb eine sehr, sehr gute Frage von dir. Also nicht nur eine kleine Veränderung machen, sondern sich vielleicht auch fragen, was hat sich dadurch bei mir gerade Kleines verändert, um wirklich auch diesen Unterschied nochmal bewusst wahrzunehmen.
Ja, ich glaube, wir könnten noch sehr viel weiter reden. Also es gibt ja so viele Sachen, die einen noch beschäftigen. Also mich persönlich ja auch. Aber so wie du es ja auch sagst, du kannst ja in Anführungsstrichen nur, nicht abwertend gemeint, sondern Input, Vorschläge machen. Man selbst muss das Leben mit Leben füllen, umsetzen, um dann auf einen anderen, für einen vielleicht auch besseren und gesünderen Weg zu kommen. Ne?
Ganz genau. Also Zufriedenheit würde ich gerne noch ergänzen wollen. Ja, okay. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein hoher Motivator, zufriedener durchs Leben zu gehen. Und der Stress drückt uns halt immer runter. Und genau, was ist diese Kleinigkeit, die die Leute, die uns gerade zuhören, ändern wollen? Und da darf man immer rumexperimentieren. Und auch ich experimentiere immer rum. Also das ist eine lebenslange Reise, weil wir auch immer wieder mit anderen Stressoren konfrontiert werden. Und auch unser Energielevel im Laufe eines Tages, im Laufe eines Jahres, im Laufe des Lebens sich auch verändert. Da darf man immer wieder schauen aufs Neue. Was sind denn Dinge, die mir helfen, entspannter, zufriedener, stressfreierer durchs Leben zu gehen? Also nicht ohne Stress, aber nicht mehr mit ganz so viel Stress vielleicht.
Und irgendwann ist man vielleicht aber auch an einem Punkt, wo man dann auch externe Hilfe braucht und es mit den Kleinigkeiten nicht mehr schafft, aber da wird man sicherlich den passenden Ansprechpartner dann in dem Sinne finden. Ne?
Genau, und da sagt uns der Körper ja auch ganz relativ schnell schon, wenn es zu viel ist, also wenn wir zum Beispiel zu Drogen neigen, wenn wir merken, der Schlaf geht nicht mehr richtig, wenn wir merken, die Verdauung geht nur noch mit irgendwelchen Medikamenten oder so, das sind alles natürlich so Warnhinweise oder auch, wenn die Stimmung so ganz runtergezogen ist, wenn ich depressive oder auch suizidale Gedanken plötzlich habe, das sind natürlich alles Dinge, wo man dann auf jeden Fall professionelle Hilfe sich suchen sollte, klar.
Ich merke immer, ist für mich so ein Indikator, wenn ich im Sommerurlaub auf Langeoog bin und da ist die Welt irgendwie nochmal ganz reduzierter, ohne Autoverkehr, absichtlich auch oft ohne Handy unterwegs, dass ich in diesen 14 Tagen sehr erholsam bin und oder wahrnehme zumindest eine Erholung, wo ich sage, okay, das sind jetzt, wenn ich mir mal überlege, was habe ich da, was habe ich sonst in meinem Alltag, ist mir relativ schnell klar, da ist ein sehr reduzierteres Leben mit weniger Reizen, akustisch, visuell, wie auch immer. Und das zeigt mir immer, in welcher stressigen Welt wir eigentlich leben. Und dagegen anzukämpfen, in Anführungsstrichen, ist jetzt sehr energetisch formuliert und sehr vielleicht negativ, dieses Kämpfen. Aber ich empfinde es manchmal so, dass man so einen Schutzwall um sich aufbauen muss, um nicht so viel an sich ranzulassen und so seinen Bodyguard dazu haben, der einen beschützt. Das ist doch eine große Herausforderung für den Alltag, die man aber mit gewissen Tipps und Tricks und Input auch von dir durchaus schaffen kann. Das nehme ich jetzt mit.
Ja, und schaff deine Inseln im Alltag mit Sanddorn und Wind. Und das ist ja genau das, was du da als so schön wahrscheinlich erlebst. Du, die Sonne, den Sand, das Meer, die Geräusche. Und plötzlich ist man bei den Sinnen wieder. Und man ist nicht immer nur im Kopf mit dem was verstehen, abarbeiten, leisten, sondern plötzlich nimmst du wieder wahr. Und das geht ja auch sehr schnell im Stress verloren, dass man einfach nur wahrnimmt, wir sind ständig im Kopf im Stress. Und was könnte eben die Insel im Alltag sein, wo man wieder wahrnehmen kann mit den Sinnen, riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen? Wo kann man die Sinne wieder aktivieren? Das ist vielleicht genau dieses Kontrastprogramm zum Büroalltag.
Gut, also ich habe jetzt viele Sachen mir zumindest vorgenommen für den Alltag und ich hoffe, dass ich sie auch umsetzen werde.
René, ich danke dir. Ja, danke für die Einladung hier, Timo, und fürs Gespräch, für deine schönen Fragen, für den Austausch. Vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ansonsten findet ihr alle Infos auch oben noch in den Shownotes. Gut, René, danke, danke.
Und ja, dann einen schönen Urlaub auch für dich.
Danke, dir auch. Mach's gut.
Danke.
Ciao. Tschüss.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.